willkommen zu Kreisab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2024. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Es bleibt natürlich dabei ein neuer Tag bei der Handball-Europameisterschaft 2024 der Männer und eine neue Sendung. Und heute schauen wir sehr, sehr ausführlich voraus auf das zweite Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mazedonien. Nach dem klaren Sieg gegen die Schweiz gibt es natürlich auch ein paar interessante Zahlen und Daten. Und die analysiert regelmäßig für die EHF bei diesem Turnier Julian Rüx von Handball-Lütex. Schön, dass du dabei bist. Hallo Julian.
Hi Sascha, freut mich auch sehr.
Das erste Mal, dass wir quasi persönlich das Gespräch aufnehmen, das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, wie so deine Analyse eigentlich insgesamt, nicht nur bezogen auf die deutsche Mannschaft, vor diesem Turnier ausgesehen hat.
Insgesamt vor dem Turnier habe ich mir vor allem mal die Zahlen von den letzten Turnieren angeschaut. Allgemein, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal darauf, wenn wir die Spiele einordnen, die letzten, wie so die Top-Werte waren. Und was ich jetzt dafür nutze, eben um die Zahlen der aktuellen Spiele im Vergleich mit den alten einfach zu vergleichen der letzten Jahre.
Was ist dir aufgefallen bei den letzten Turnieren? Jetzt mal unabhängig davon, was wir in den ersten Spielen hier schon in Deutschland gesehen haben. Was war da besonders auffällig? Was ist dir ins Auge gestochen?
Ja, wo allgemein im Handball darüber viel geredet wird zurzeit, ist natürlich, dass das Spiel schneller wurde, nochmal durch die neuen Regeln. Da hat man zum Beispiel bei den letzten Turnieren eben gesehen, dass es noch nicht so schnell war, während es dann jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft einen deutlichen Anstieg gab. Da bin ich gespannt, jetzt nach den wenigen Spielen kann man da natürlich noch keine große Antwort darauf geben, wie sich es jetzt entwickelt. Vor allem, wenn man schon Spiele hatte, die sehr schnell waren, aber auch welche, die sehr langsam waren. Aber das habe ich mir nochmal genau angeschaut und will ich dann auch besonders jetzt im Turnier mir genauer anschauen, wie sich das entwickelt. Weil wir in der Bundesliga im Vergleich zur vergangenen Saison sogar einen leichten Rückgang wieder hatten, was die Schnelligkeit der Spiele, also die Anzahl der Ballbesitze bzw. die Dauer der Angriffe haben. Und sonst, es gab einfach viele durchmischte Leistungen die letzten Jahre.
Dann lass uns mal mit dem genaueren Blick auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft beginnen. Klar, es liegt natürlich jetzt schon ein paar Tage zurück. Die Mannschaft hatte auch ein bisschen Pause. Die Spieler haben zu mir ja auch in der Mixzone danach gesagt, ist gut, dass wir jetzt ein bisschen regenerieren können. Das ist ja auch logisch und definitiv auch ein Vorteil. Gilt natürlich genauso für den Gegner, also Mazedonien hatte auch ein paar Tage Pause, aber ja, das war, glaube ich, auch interessant zu sehen, weil klar, die Schweiz hat am Ende nur 14 Treffer erzielt, weil auch Andreas Wolf sehr, sehr gut gehalten hat, ist aber auch nicht so gewesen, dass Deutschland irgendwie 35 Tore geworfen hätte. Wie ist das zu erklären?
Genau, also allgemein muss man einfach sagen, klar, die Defensivstatistiken der Deutschen waren top, gerade also die 14 Gegentore bzw. 50 Ballbesitze gerechnet, 14,3. Ist der beste Defensivwert oder eben der schlechteste Angriffswert, den es, oder der zweitschlechteste, den es die letzten drei Turniere übergab. Nur Tschechien gegen Spanien 2018 war noch etwas schlechter. Also, ja, und natürlich auch, du hast angesprochen, die Leistung von Andy Wolf mit 58% gehaltenen Bällen. Absolut top. Oder auch 16,3 Ballverluste der Schweizer pro 50 Ballbesitze. Auch der zweithöchste Wert der letzten Turniere. Also absolute, was die deutsche Defensive angeht, absolute Top-Werte. Aber eben die Offensivwerte sind nur Durchschnitt. Also die Feldwurfquote von 59,5% nur Durchschnitt. Auf 50 Ballbesitze gerechnet 27,6 Tore, die erzielt wurden. Auch nur ein durchschnittlicher Wert. Und ja, also allgemein einfach die Werte sind sehr durchschnittlich, was den Angriff angeht. Und man hat es auch zum Beispiel, Juri Knorr hat sehr viel Verantwortung im Angriff übernommen. 26% aller Ballbesitz endeten bei ihm in der Hand, indem er entweder halt geworfen hat, 7 Meter rausgeholt hat oder einen Ball verloren hat. Er hat versucht also viel im Angriff, viel Verantwortung zu übernehmen, war teilweise aber auch gerade aus dem Feld mit 4 von 10 erfolgreichen Würfen nicht ganz so effizient. Da ist also auf jeden Fall noch im Angriff auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.
Das ist ganz interessant. 26% hast du gerade gesagt. Bei Juri Knorr.
Ja.
Ist das ein sehr hoher Wert und wo liegt der Wert so im Vergleich, sage ich mal, bei anderen Mannschaften? Weil wenn man sich ja als Defensive so sehr auf einen Spieler fokussieren kann, das haben die Deutschen ja andersrum bei Andy Schmid extrem gut gelöst, dann frage ich mich, ob das über das Turnier überhaupt gut gehen kann, weil es ist schön und gut, dass du gerade gesagt hast, Julian, er übernimmt Verantwortung, aber man kann es ja dann auch in gewissem Maße übertreiben.
Genau, und es ist natürlich auch nicht unbedingt gut, immer nur auf einen Spieler fokussiert zu sein im Angriff. Also der Höchstwert bisher beim Turnier war vorgestern Elias Elisena-Shipogotu mit 35%, was ein extrem hoher Wert ist. Ja, Matthias Gitzel liegt in der Bundesliga bei ich glaube 22-23%, wenn ich es jetzt richtig auswendig weiß. Also 25% ist ein hoher Wert. Es ist nicht extrem hoch wie Chipukotu bei den Färöerinseln. Aber ja, den Deutschen würde schon auch gut tun, das mehr im Angriff zu verteilen, die Last.
Feldwurfquote war auch nicht gut bei Knorr, jetzt explizit auch nicht mit 40%. Klar kann man sagen, ist ein Rückraumspieler und er wirft auch teilweise aus Positionen, wo die Situation nicht immer dafür gegeben ist. Aber, das habe ich ja auch gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht überpaced. Wie sah das bei den anderen deutschen Feldspielern aus? Ist das eine Feldwurfquote gewesen, wo du sagst, das ist in Ordnung? Oder wie du es eben ja schon so ein bisschen angedeutet hast, es war mehr oder weniger eine offensive Durchschnittsleistung?
Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war eine offensive Durchschnittsleistung einfach. Da ist jetzt sonst, ja, kein Spieler, würde ich sagen, groß herausgestochen. Ja, ich bin gespannt wirklich, was da jetzt gegen Nordmazedonien im nächsten Spiel passiert. Gerade, man muss natürlich aber auch sagen, auf der anderen Seite, Nicola Porten hat mit 33% auch gut gehalten für die Schweiz. Der wirklich eigentlich einzige Schweizer, der gut gespielt hat.
Da sagst du, es ist tatsächlich der einzige Schweizer gewesen, der gut gespielt hat. Ich habe hier auch gerade nochmal die Grafik auf mit der Match Structure, so heißt es ja bei dir auch. Das bedeutet, da gibt es ein paar interessante Zahlen, finde ich. Wie lang ist der Ballbesitz beispielsweise? Das war dann 34,4 Sekunden zu 36,4 Sekunden. Ist das im Vergleich zu anderen Nationen dann langsam oder eigentlich eher schneller? Weil ich schon das Gefühl hatte, dass es kein temporeiches Spiel gewesen ist. Aber was sagen die nackten Zahlen?
Nee, genau. Also das sind eher ja leicht überdurchschnittlich lange, beziehungsweise die 36,4 Sekunden bei den Schweizern schon relativ lange Zahlen. Insgesamt gab es 49 Ballbesitze, was auch leicht unterdurchschnittlich ist. Vor allem jetzt, nachdem das Spiel insgesamt die letzten Jahre nochmal schneller wurde. Und gerade wenn wir jetzt schon mal auf das Spiel gegen Nordmazedonien blicken, Frankreich hatte gegen Nordmazedonien absolutes Tempospiel, genau das Gegenteil mit 21 Sekunden im Durchschnitt pro Ballbesitz. Und 55,4% ihrer Ballbesitze waren kürzer als 20 Sekunden, was extremer Tempohandball ist, wo es nur ein Spiel die letzten Jahre gab, das annähernd auf dem Niveau war. Also das ist schon nochmal was ganz anderes, wie Frankreich da gegen Nordmazedonien gespielt hat.
Kannst du uns sagen, ich weiß, du hast eine Datenbank, die eigentlich alles weiß, welches Spiel war ähnlich schnell wie das von Frankreich gegen Nordmazedonien? Während du das raussuchst, greife ich direkt nochmal eine andere Zahl auf. Das ist auch ganz interessant, weil du in deiner Grafik auch auflistest, wie viel Ballbesitze gibt es unter 20 Sekunden Länge. Und da liegt der Wert bei 24,5 Sekunden beziehungsweise 26,5 Sekunden bei Deutschland beziehungsweise der Schweiz im Eröffnungsspiel. Also ich nenne es jetzt mal Eröffnungsspiel, weil es das offizielle Eröffnungsspiel dieses Turniers gewesen ist. Erscheint mir auch relativ wenig.
Ja, ist relativ durchschnittlich eigentlich. Eher etwas wenig, aber jetzt nicht so krass wenig. Wir hatten da bisher zum Beispiel Georgien mit 16%, die deutlich weniger waren, oder vor allem Bosnien mit nur 10% gegen Schweden, die auch krass überrannt wurden von Schweden. Da war durchschnittliche Ballbesitzzeit fast 20 Sekunden Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Also da gab es schon noch, ja, sagen wir, Teams mit weniger. Aber ja, also hohe Zahlen sind es nicht.
Ja, auch interessant, dass da die Zahlen genau widerspiegeln, wie die Spieler das Spiel auch empfunden haben. Die Schweden haben zu mir gesagt, oh, Bosnien hat so unglaublich langsam gespielt. Und das ist das, was du ja faktisch dann auch nachweisen kannst. Dann haben wir noch Passes per 35 seconds in possession. Also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was das genau bedeutet. Erstmal für alle, die des Englischen nicht mächtig sind und welche Bedeutung eigentlich diese Zahl hat.
Da geht es darum, also wie viele Pässe pro 35 Sekunden in Ballbesitz gespielt wurden. Das heißt, also auf 35 Sekunden ist standardisiert, weil ungefähr so ein Angriff im Durchschnitt so lange dauert. Um zu sehen, okay, passt eine Mannschaft viel den Ball hin und her oder geht sie viel in Isolation, halten die Spieler lange den Ball. Zum Beispiel in der HBL sieht man bei Magdeburg, die halten relativ langen Ball, weil sie eben mit Gisli Christiansson und so weiter, Felix Klar jetzt, sehr viel in Isolation gehen. Und das zeigt im Prinzip, geht eine Mannschaft eben viel in Isolation oder spielt sie halt den Ball schnell hin und her. Und wir sehen, bei Deutschland war die Zahl mit 14,7 relativ hoch und auch bei Schweiz 14,1, das ist kein so krasser Unterschied. Also es wurde eben viel der Ball hin und her gespielt.
Bedeutet im Endeffekt ja genau das, was du gerade gesagt hast, eine Mannschaft macht den Ball schnell, also lässt den Ball wirklich laufen, und da habe ich jetzt auch hier in Mannheim dann mit dem einen oder anderen drüber gesprochen, können wir ja ganz offen sagen, die Sendung wird einen Tag zu früh sozusagen aufgezeichnet, aber ich bin da noch ein bisschen auf Reisen und finde das sehr interessant, mit deinen Zahlen auch mal eine Prognose zu wagen, wie ein nächstes Spiel aussehen kann. Vielleicht nehmen wir da noch mal ein paar Zahlen von Mazedonien auch mit rein, als Gegner der deutschen Mannschaft. Was steht da im Fokus? Was war da besonders auffällig? Du hast eben schon gesagt, sie haben sehr langsam gespielt.
Sie haben gar nicht so langsam gespielt, aber eben deutlich langsamer als ihr Gegner Frankreich, die super schnell gespielt haben, weil Mazedonien auch sie wirklich, also 16,4 Ballverluste pro 50 Ballbesitz, einfach total viele Ballverluste fabriziert hat, was natürlich auch an der sehr guten Verteidigung der Franzosen liegt, klar. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, bei dem man ansetzen kann für die deutsche Mannschaft. Schnell spielen, wirklich die Gegenstöße nutzen, weil sie gegen Nordmazedonien geben kann, die da einfach Probleme hatten und im Tempospiel auch im Rückzug nicht immer gut aussahen.
Sie sind natürlich auch nicht die allerschnellsten und sie sind relativ große und schwere, genau. Spieler, und das konnte man auch in der Arena in Düsseldorf dann wahrnehmen, dass sie damit Probleme hatten. Bedeutet eigentlich, Deutschland muss mehr oder weniger das Spiel unfassbar schnell machen und dann hat Mazedonien wenige Chancen.
Ja, sehe ich auch so. Und insgesamt muss man natürlich sagen, die Qualität der deutschen Spieler sollte schon auch allgemein einfach reichen gegen Nordmazedonien.
Ja, davon ist auf jeden Fall auch auszugehen. Was haben wir denn hier noch? Du hast in den Statistiken außerdem noch drin Notable Players. Also da kann man dann immer schön sehen, welche Spieler herausgestochen haben. Ja, interessant, ne? Andy Schmid, 5 Turnover, also 5 Ballverluste. Für ihn dann auch relativ viel, insbesondere wenn man sieht, dass er selber nur 2 Tore erzielt hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also da stimmt das Verhältnis überhaupt nicht. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf diese 26% Offensive Responsibility, heißt es offiziell bei dir, also die Verantwortung in der Offensive. Ich finde das deutlich zu viel, weil es ist für die Abwehr dann irgendwann in Anführungsstrichen relativ einfach, sich genau auf diesen Spieler zu fokussieren. Hattest du damals, also damals ist gut, vor ein paar Tagen in Düsseldorf, den Eindruck, dass andere Spieler dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels das Spiel ein bisschen an sich gerissen haben? Also ich fand, dass gerade Julian Köster da eine sehr gute Figur gemacht hat, obwohl er ja nur 3 Tore selber erzielt hat. Welches Gefühl hattest du in der Arena?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass einfach viel über Juri Knorr lief. Es gab natürlich klar Situationen, wo dann auch Julian Köster tatsächlich versucht hat, was zu machen im Angriff. Am Ende muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass das Spiel so klar war, hat Juri Knorr weniger gespielt, als es wahrscheinlich in den wichtigen Spielen sein wird. Das heißt, also wenn er mehr gespielt hätte, wäre die Quote wahrscheinlich noch höher. Ja, also für meinen Geschmack war es, wie du sagtest, eigentlich auch eine zu hohe Zahl, vor allem eben, da der Gegner wirklich nicht gut war.
Wie sieht das bei den anderen Mannschaften aus? Kannst du da nochmal die Vergleichswerte rausholen? Also wo haben wir Spieler, die wir auch kennen? Wir kennen natürlich nicht jeden Spieler bei diesem Turnier, das ist ja auch klar. Aber welche Spieler hast du da im Kopf beziehungsweise in deiner Datenbank aufgelistet, wo du sagst, da ist die Verantwortung in der Offensive ähnlich hoch, wie das bei Juri Knorr der Fall gewesen ist jetzt in diesem Auftaktspiel gegen die Schweiz?
Genau, also bei den Färöerinseln im Elias Elefsenas-Chipogotu, den ich vorhin schon erwähnt habe, der nochmal mit 35% deutlich höher war. Dann war bei Griechenland ähnlich Savas Savas mit 27%, was eine sehr hohe Zahl hatte. Ja, das waren so die Top-Werte eigentlich. Und bei Georgien den Taimuras Orion Kitze, der auch 25% hatte. Also man sieht eher, das sind eigentlich die schlechteren Nationen, die sich eben auf einen oder wenige Spieler eher verlassen und die Stars in der Mannschaft jeweils sind. Und vor allem die Top-Teams, also wenn man jetzt Norwegen sich zum Beispiel anschaut, die 5 Spieler mit über 5 Toren hatten, wo es viel mehr verteilt wird, die Last. Während Deutschland vor allem jetzt in dem Spiel eben sehr von Juri Knorr abhängig war.
Hast du Vergleichswerte vom letzten Turnier für uns, was Juri Knorr und seine offensive Verantwortung angeht? Das wäre ja auch interessant zu sehen, weil er gerade bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden so heraussagt. Du schüttelst den Kopf. Gutes Zeichen.
Von der Weltmeisterschaft habe ich die Zahlen nicht zur Hand gerade.
Das macht nichts. War ja auch eine spontane Frage von mir. Aber so ist die ganze Sendung aufgebaut. Von daher kann ich es jetzt auch nicht ändern. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Zahlen der Mazedonier von diesem Turnier rauskramen, was wir von denen zu erwarten haben und vor allem auf welche Spieler sich Mazedonien verlässt. Wie da die Werte auch sind, was diesen Wert mit der offensiven Verantwortung angeht. Wer sind da die Akteure, wo du sagst, da muss Alfred Gislason die Mannschaft besonders gut drauf vorbereiten und da müssen sie in der Lage sein, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass diese Spieler nicht so häufig auch zum Abschluss kommen, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, sie haben das eine Hälfte ganz gut gemacht, dann sind sie nochmal ganz solide aus der Kabine gekommen, aber hinten raus hatten sie dann große Probleme und sind von Frankreich ja dann auch überlaufen worden, aber da würde ich gerne von dir wissen, und ich ziehe die Frage hier ein bisschen in die Länge, damit die Hörer auch mal Bescheid wissen, Julian sucht gerade raus, aber wie es da aussieht, welche Spieler halt da ganz, ganz besonders wichtig sind.
Also der mit der höchsten Offensive Responsibility mit 19,1% war Philipp Kuzmanowski, der den meisten Hörern wahrscheinlich bekannt sein dürfte. Auch Philipp Talesky, der früher in Baling gespielt hat, war dann der zweithöchste mit 14,7%. Das sind schon mal deutlich niedrige Zahlen als bei den Deutschen. Ja, sonst auffällig war, beziehungsweise bei Philipp Kuzmanowski muss man natürlich auch sagen, er war zwar viel in der Verantwortung, war aber nicht sonderlich effizient mit 4 Toren. Bei 10 Würfen insgesamt und dazu noch 4 Ballverlusten. Sonst war noch gut Sarko Peschewski mit 7 Toren bei 88%, also nur einem Fehlwurf. Ja, klar, Kuzmanowski, Dreh- und Angelpunkt, aber eben auch kein gutes Spiel gemacht, ähnlich wie es Andi Schmid bei den Schweizern war.
Kannst du jetzt nach einem Spieltag sozusagen anhand von Zahlen sagen, welcher Spieler ist derzeit der Beste bei diesem Turnier? Gibt es da einen Wert, wo du sagst, der ist so überragend, also wenn ich jetzt quasi sofort einen MVP raussuchen müsste, das wäre eigentlich der Nummer 1 Kandidat?
Ja, schwierig, da nach einem Spiel zu gehen. Ja, ich fand Hakun Vestavteigum bei den Färöerinseln sehr stark, der 9 Tore bei 11 Würfen hatte, aus dem Feld alles. Aber klar, also ein Spiel und Färöerinseln haben sie auch verloren, also ja, ein Spiel ist viel zu wenig. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, sind auch wirklich Zahlen ja erst nach einigen Spielen wirklich aussagekräftig bei Europameisterschaften oder allgemein bei Nationalmannschaftsturnieren, ist schon die Stichprobe ja insgesamt relativ klein, wo dann eben auch einzelne Spiele, gerade bei Weltmeisterschaften, wenn dann eben richtig schlechte Mannschaften noch mit dabei sind, schon viel Einfluss haben, wobei es da natürlich dann auch wieder Methoden gibt, das auszugleichen bzw. zu berücksichtigen statistisch.
Ja, und da hast du mir, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, also beim letzten Mal ist gut, als wir über die WM gesprochen haben, dass du versuchst, die Zahlen gegen schlechte Gegner mehr oder weniger rauszufiltern.
Genau. Also auf Einzelspielebene ist natürlich nochmal ein Stück schwieriger, weil theoretisch müsste man dann ja auch noch berücksichtigen, wer mit wem auf dem Feld war. Also Thema Crunch-Time und Garbage-Time und so weiter besonders berücksichtigen. Das habe ich noch nicht. Aber was ich zum Beispiel mache, und wenn jetzt dann mal ein paar Spiele gespielt sind, ist so die Teamstatistiken zu berücksichtigen. Okay, also einfach praktisch anhand von den Statistiken der anderen Teams in der Gruppe. Und dann auch in den Hauptrundengruppen gibt es statistische Modelle eben dazu, das zu berücksichtigen. Damit eben, wenn eine Mannschaft in der Gruppe war mit eben lauter defensiv starken Teams, damit es dann eben bei den Offensivwerten berücksichtigt wird und andersherum.
Du hast eben ja gesagt, dass es schwierig ist, nach einem Spieltag natürlich was zu sagen. Logischerweise ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber du hast auch eben einen Wert im Kopf gehabt, beispielsweise von Matthias Gissel in der Bundesliga. Ja? Ab welchem Zeitpunkt bei einem Turnier kannst du sagen, das unterscheidet sich ganz massiv von dem, was wir in der Bundesliga sehen, oder das ist relativ ähnlich. Also was sagst du, wie viele Spiele sind nötig, um wirklich einen Vergleichswert zu haben, der einigermaßen okay ist? Ist es dann Mitte Hauptrunde?
Genau, ja. So, das hätte ich auch gesagt, wenn schon, also auf jeden Fall über die Hälfte der Spiele gespielt ist. Ja.
Okay, dann müssen wir noch ein bisschen abwarten. Wir sehen uns aber bei diesem Turnier noch wieder. Was denkst du denn anhand der Zahlen, ohne jetzt nochmal drauf zu schauen? Was für ein Spiel haben wir von Deutschland gegen Mazedonien zu erwarten?
Ich denke, die deutsche Mannschaft wird auf jeden Fall mehr darauf setzen, ins Tempospiel zu gehen, weil eben das offensichtlich gegen Frankreich oder für Frankreich gegen Nordmazedonien gut funktioniert hat. Es ist natürlich die Frage, inwiefern die deutsche Mannschaft es schafft, aber die Defensive ja jetzt wirklich gegen die Schweiz auch gut stand, traue ich es ihnen zu. Gerade Golla und Köster haben einige Steals, was dann gegen Nordmazedonien nochmal gut funktionieren könnte. Man muss aber natürlich auch sagen, vielleicht war es teilweise auch einfach, um sich ein bisschen zu schonen, dass gegen die Schweiz jetzt nicht durchgehend voll aufs Tempo gesetzt wurde und eben der Anteil der Ballbesitz von unter 20 Sekunden nicht ganz so hoch war. Es könnte dann, also weiß ich einfach nicht, wie da die taktische Ausrichtung ist, könnte natürlich dann auch daran liegen, dass es gegen Nordmazedonien nicht sein wird, weil eben die Anzahl der Ballverluste gegen die Schweiz auch relativ hoch war und eben von der deutschen Mannschaft nicht so genutzt wurde, daraus wirklich viele Gegenstöße zu generieren.
Ja, das war auch interessant. Manchmal ging ja der Ball irgendwie von der Schweiz ins Seiten aus und dann hast du eventuell gar nicht die Möglichkeit, direkt Tempo zu spielen. Ne? Die Schweiz kann sich dann einigermaßen schnell sortieren. Ich glaube aber auch, dass die Schweiz im Rückzug schneller ist als Mazedonien, weil sie nicht ganz so stämmige, eher unbewegliche Spieler in ihren Reihen haben. Ja, dann hätten wir mehr oder weniger alles besprochen. Oder hast du noch irgendeine Zahl für uns, wo du sagst, die würde ich aber gerne raushauen?
Ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile alles schon, was ich habe, anbringen konnte.
Ja, das ist doch super. Dann freuen wir uns und hoffen, dass die deutsche Mannschaft natürlich gegen Mazedonien eben genauso spielt, wie es die Zahlen mehr oder weniger prognostizieren. Ich gehe eigentlich ganz ehrlich von einem Sieg aus, der ja bei 5 bis 10 Toren liegt. Was denkst du denn?
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit.
Das klingt aber jetzt auch nur so halb überzeugt, Julian. Ich bitte dich.
Ja, nee, also ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das die deutsche Mannschaft klar gewinnen wird. Die große Frage wird dann natürlich sein, wie das Spiel gegen Frankreich läuft. Man wird ja dann jetzt die Vergleiche haben jeweils, wenn jetzt die Teams gegen die anderen Teams jeweils spielen, gegen die sie gespielt haben, um dann zu schauen, okay, wie lief das jeweils? Das wird uns dann, glaube ich, schon mal mehr aussagen können, ob überhaupt eine Chance besteht gegen Frankreich.
Kannst du uns sehr gerne zukommen lassen. Wer die Zahlen sehen möchte, der findet sie unter anderem auf Handballytics bei allen sozialen Kanälen, also vor allem bei Instagram und bei Twitter oder X, das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Und handballytics.de ist die Seite, die Julian pflegt, und du bist ja hier während der EM auch quasi im Dauereinsatz.
Ja, ich werde mehrere Artikel für die EHF schreiben zu Geschehnissen während des Turniers. Weiß ich jetzt noch nicht genau, um was es gehen wird. Das werden wir dann schauen, das sehen, was die interessanten Themen sind aus Datensicht. Plus dazu gibt es täglich die Statistik des Tages bei der EHF von mir. Genau.
Okay, darauf können wir uns also freuen. Haben wir schon ein bisschen getan sozusagen, weil ein paar Zahlen haben wir besprochen. Ein paar Zahlen hast du ja auch schon veröffentlicht. Und ich finde es immer wieder spannend, über Statistiken zu sprechen. Ja, am Ende kommt es nicht nur auf die reinen Zahlen an. Es kommt natürlich auch auf Dinge an wie Körpersprache, wie Wille, wie Motivation und die mentale Einstellung insgesamt. Aber ein Wert, finde ich, der total herausgestochen ist, sind die 16,3 Ballverluste pro 50 Ballbesitzer der Schweizer. Und da sehen wir, die Deutschen haben in der Defensive eine herausragende Leistung gebracht. Offensiv ist noch Luft nach oben. Julian, nochmal herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Das soll es dann gewesen sein für die heutige Ausgabe. Ich denke, es gibt keine Stimmen mehr aus der Mixzone, weil ich bin dann in München unterwegs, habe aber noch andere Sachen zu erledigen. Deswegen bitte ich da eventuell um Nachsicht. Sollten noch Stimmen aus der Mixzone kommen, hört ihr es gleich nach einer kurzen Pause. Ansonsten verweise ich euch auf unsere sozialen Kanäle, nicht nur auf die von Handballytics und Julian, sondern auf die von Kreisab, Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Da gibt es auch viele Videointerviews jetzt während dieses Turniers auf Englisch von Strikespiller, also für diese Seite bin ich auch unterwegs, dürft ihr auch gerne folgen, insbesondere bei Instagram. Das war's für die heutige Ausgabe. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Wir hören uns aber auf jeden Fall morgen dann wieder. Bis dann. Tschüss. So, wie ihr jetzt hört, habe ich mich dann doch entschieden, noch ein paar Stimmen aus der Mixed Zone in die Sendung reinzupacken. Hier aus München, Thomas Babak, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich kann mir vorstellen, es ist natürlich gerade schwer, ihr seid aus dem Turnier ausgeschieden. Was sagst du erstmal generell dazu, wie ihr heute gegen Portugal aufgetreten seid?
Ja, also wie erstes Spiel, Problem ist einfach unsere Abschlussquote. Ja, das war einfach vor allem erste Halbzeit zu niedrig. Und in solchen Spielen kostet das zu viel Kraft. In zweiter Halbzeit ist das schon deutlich besser. Wir versuchen das zu nachholen, aber dann macht das Portugal auch konsequent und wir kommen nicht einfach genug nah, dass wir das Spiel noch umdrehen können.
Ja, vor allem sehr viele 7 Meter verworfen. Das war schon, ja, sehr eklatant, muss ich sagen. Also habe ich auch selten gesehen, so viele 7 Meter hintereinander liegen zu lassen.
Genau, also das kostet uns erstmal zu viel Kraft und auch so diese mentale Kraft, ja, weil am besten, wir sind wieder hinten, die machen Tor, also das kostet uns sehr viel Kraft und ja, am Ende war einfach nicht genug da dafür.
Ich habe natürlich nicht gesehen, wie es vor 2 Tagen war, weil da war ich nicht hier, aber die Unterstützung der Zuschauer aus Tschechien, muss ich sagen, ist schon sensationell.
Ja, natürlich, deswegen tut das extrem weh, weil wir wollten uns einfach so, wir wollten uns belohnen dafür, aber ja, es tut uns einfach leid, weil die haben uns extrem gut unterstützt, aber ja, so ist das halt. Jetzt müssen wir halt weiterkämpfen und versuchen, mindestens das Spiel zu gewinnen.
Wie fällt denn jetzt dein Fazit nach den ersten beiden Spielen aus? Weil ihr seid ja jetzt aus dem Turnier ausgeschieden, also es passiert gleich noch ein absolutes Handballwunder in diesem Spiel Griechenland gegen Dänemark, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, was sagst du denn dann insgesamt dazu? Weil klar, euer Ziel war natürlich dann in die Hauptrunde irgendwie einzuziehen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich möglich gewesen wäre.
Möglich war das auf jeden Fall, aber wie ich gesagt habe, wenn wir so viel Freie verschießen, dann kommt auch so Unsicherheit und halt heute waren wir nicht genug gut dafür. Deswegen, wir können sagen, wir sind halt selber schuld, ja. Weil das war auch im ersten Spiel zu viele Freie verschossen, aber da können wir auch sagen, okay, das war gegen Dänemark, aber heute war das halt auf jeden Fall möglich, aber ja, wie gesagt, selber schuld, deswegen können wir nur über uns ärgern, ja.
Fällt es dir als Spieler dann schwer, sich für das letzte Spiel nochmal zu motivieren oder ist es einfach zu wichtig, weil für Tschechien solche Spieler einfach wichtig sind, glaube ich zumindest?
Jedes Spiel auf dem EM ist einfach wichtig, deswegen müssen wir versuchen uns wieder gut vorbereiten und versuchen einfach mindestens das letzte Spiel zu gewinnen. Nicht nur für uns, aber auch für die Zuschauer, die da sind. Die haben uns unterstützt und die werden uns unterstützen. Also das ist extrem wichtig. Nicht unterschätzen und versuchen 100% zu geben und auf jeden Fall gewinnen.
Dankeschön. Savas. Erstmal danke für deine Zeit nach dem Spiel heute gegen Dänemark. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eigentlich weiß, man ist der klare Außenseiter vor einem Spiel. Wie war das vor diesem Spiel heute gegen Dänemark für euch?
Also wir haben uns getroffen und wir wussten schon von Anfang klar, wir sind der Außenseiter und Dänemark ist der Favorit. Aber im Sport ist alles möglich. Wir haben gesagt von Anfang an, wir wollen auf uns konzentrieren, unser Spiel spielen, fokussiert bleiben über 60 Minuten und am Ende kämpfen für das, was wir am Ende kriegen können. Aber wir wollten einfach nur hart sein und unser Handball spielen, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja, das war Endergebnis, war natürlich klar. Schade, wir haben gekämpft, die Jungs haben gekämpft, aber solche Turniere, solche Mannschaften, die bestrafen halt jeder Fehler, jeder Fehlwurf. Und da sind wir weit weg davon, aber da werden wir uns jetzt auf Tschechien konzentrieren und das ist das Wichtigste.
Ihr seid sehr schwer reingekommen in dieses Spiel, stand glaube ich 5 oder 6-1 für Dänemark. Aber dann finde ich, habt ihr eine gute Phase gehabt und da hatten die Dänen auch Probleme. Was habt ihr da dann besser gemacht?
Ja genau, da nach einem schwierigen Anfang, ich glaube, da waren ein bisschen die Jungs, da waren alle ein bisschen überfordert. Dänemark spielt halt ein sehr höheres Tempo und wir waren ein bisschen überrascht. Wussten wir das schon von Anfang an, aber es ist anders, dass du das weißt und es ist anders, wenn du auf dem Platte stehst. Aber dann, glaube ich, haben wir mit Geduld und in Angriff und in guter Deckung wieder reingekämpft im Spiel. Aber dann war klar, der bessere Kader von denen hat am Ende alles bestraft und deswegen ist das Spiel schon wieder gelaufen.
Du hast jetzt schon dieses Spiel gegen Tschechien angesprochen, ganz kurz. Ist das Spiel für euch eigentlich bei dieser Europameisterschaft, eine Mannschaft, die wahrscheinlich ähnlich stark ist, wie ihr das seid, dann für Griechenland auch einen ganz, ganz wichtigen Sieg zu holen, glaube ich?
Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir werden uns jetzt ab heute schon fokussieren auf dieses Spiel. Wir wollen unbedingt das ein Spiel gewinnen, weil wir wissen das schon, dass es auch sehr wichtig ist für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Und da werden wir jetzt alles reinhauen. Es ist ein letztes Spiel. Und wenn wir alles geben, um ein positives Ergebnis mitzuzählen.
Hast du aber trotz der Niederlagen bislang den Eindruck, dass gerade eure jungen Spieler sehr viel mitnehmen von diesem Turnier?
Das Gute mit solchen Turnieren ist, du hast nicht so viel Zeit nachzudenken, weil es geht Schlag auf Schlag. Und das sprechen wir jedes Mal an. Es ist das Spiel gelaufen, wir analysieren das, wir gucken auf unser Fehler. Aber Hauptsache müssen wir jetzt alles hinter uns lassen und auf den nächsten konzentrieren. Das ist das Gute bei solchen Turnieren, dass die Spiele so schnell ineinander sind. Und es gibt keine Ausreden jetzt. Es ist einfach nur so, dass es gibt nur noch ein Spiel und für uns sind es im Finale. Und um so ein Spiel zu gewinnen, musst du alles reinwerfen, was du noch hast.
Dankeschön.
Gerne.
Rasmus Lauger, herzlichen Glückwunsch zum nächsten Sieg hier bei dieser Europameisterschaft. Sehr gut reingekommen in dieses Spiel. Dann hattet ihr eine Phase, wo es nicht so gut funktioniert hat. Was war da nicht gut?
Ja, die Konsequenz, denke ich. Also wir haben, wie du sagst, eigentlich richtig gut gespielt. Die erste so 7 Minuten, glaube ich, war 7-2. Und dann fangen wir an, ein bisschen zu viele Fehler zu machen, die Abschlüsse nicht gut genug zu machen und dann hinten nicht zu machen wie am Anfang. Also das war so ein Spiel, wo du eigentlich so mit 12 oder 13 gewinnst, aber so kein so richtig gutes Gefühl nachher hat. Also, aber wir wissen, das ist ein schwieriges Thema, weil wir haben eigentlich in Kontrolle das ganze Spiel und haben das im Griff gehabt. Und dann verliert man vielleicht ein bisschen diese letzte 5%. Und dafür sieht das nicht so schön aus am Ende, aber jetzt ist im Kopf schon Portugal und die Gruppenfinale.
Lass uns aber trotzdem noch kurz über dieses Spiel sprechen. Für mich ist das ja nicht zu bewerten, sondern ihr als Spieler könnt das viel besser bewerten. Du hast jetzt gerade gesagt, diese 5% gehen dann weg. Warum ist das so schwer manchmal, diese 5% zu behalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie oft das so passiert ist in meiner Karriere, in die anderen Spielerkarriere und so weiter. Also das ist alles, werde ich sagen, das ist alles im Kopf. Das ist alles eine mentale Sache. Und du versuchst richtig viel diese Nicht-Motivation, weil das hast du immer in einem Länderspiel, aber du versuchst immer diese Prozente dann auf 100 zu haben. Und das finde ich auch, haben wir richtig gut gemacht, wie gesagt, die ersten 8-9 Minuten so. Aber dann verliert man das ein bisschen, dann wird man ein bisschen nervös vielleicht und dann läuft das nicht so flott wie normal.
Gut, am Ende ist es dann doch flott gelaufen, muss man ja schon sagen. Aber es ist schon komisch. Ich war in Mannheim, die Schweden haben auch hoch gewonnen vorgestern und haben dann gesagt, wir sind eigentlich nicht zufrieden. Das ist schon sehr, sehr kurios. Du hast jetzt gerade dieses Gruppenfinale gegen Portugal schon angesprochen. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass ihr da 100% Fokus haben werdet. Was müsst ihr außer dem Fokus vielleicht noch besser machen als bislang, damit ihr dieses Spiel auch gewinnt?
Es gibt zwei Sachen. Also heute war der Kommunikation in Abwehr nicht so gut, aber eigentlich haben wir gute Abwehr gespielt in unseren Testspielen und im ersten Spiel auch. Also ich glaube schon, dass wir da auch diese Kommunikation finden. Dann gibt es zwei Sachen. Also wir müssen immer noch diese Fehler auf eine niedrige Anzahl machen. Und dann gibt es von diesen Abreller schon ein Thema. Wir kriegen kaum eine heute und dafür sind wir zu gut. Das ist ja auch, natürlich ist das ein Zufall, wo der Ball hinfliegt, aber gut, das ist auch ein Thema, wo wir da mehr bereit sein müssen. So, es gibt Themen da, also die Fehler niedriger zu machen und dann ein besserer Abwehr hinkriegen, finde ich.
Dankeschön. Magnus Landin, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, wenn man das Ergebnis sieht, könnt ihr zufrieden sein. Bist du auch zufrieden damit, wie ihr gespielt habt?
Ja und nein. Also wir haben deutlich gewonnen und teilweise auch gut gespielt, vorne und hinten. Aber ich glaube, wir sind alle in der Meinung, dass wir ein bisschen zu viele technische Fehler machen. Und das ärgert uns, weil wir können noch besser spielen. Und ja, aber trotzdem muss man auch zufrieden sein, wenn man mit 12 Toren gewinnt.
Kannst du es erklären, warum ihr diese technischen Fehler produziert? Weil ihr eine Mannschaft seid mit Spielern, ja, ein Weltklasse-Spieler nach dem anderen. Da müsste man eigentlich denken, gerade diese kleinen Sachen, die technischen Fehler, können nicht in dieser Häufigkeit passieren.
Ja, vielleicht hat es was mit Timing zu tun. Das kommt auch, wenn wir mehr und mehr Spiele spielt. Und ich glaube, wir haben auch nicht so viele Trainingseinheiten zusammen. Wir sind viele Spieler und alle müssen gleiches Spielsystem spielen. Aber vielleicht sind alle noch nicht gewöhnt dafür. Und das ist eine Möglichkeit. Oder wir sind einfach nicht das ganze Spiel so fokussiert, was wir eigentlich wollen.
Was denkst du jetzt über das Spiel gegen Portugal? Die Portugiesen haben heute eigentlich relativ souverän gewonnen. Am Ende war es noch mal ein bisschen knapper, aber die haben natürlich unfassbar viel Physis.
Ja, ich finde, das ist eine gute Mannschaft und haben die gezeigt die letzten viele Jahre, dass die viele junge Spieler haben und die geben richtig Gas und spielen eigentlich auch schön Handball, finde ich. Und das wird ein tolles Spiel, ein Gruppenfinale und das wird schön. Wir freuen uns.
Kiko Costa könnte dein Gegenspieler sein dann, ist sehr wahrscheinlich dein Gegenspieler. Ich bin großer Fan von ihm, ein ganz junger Spieler, ein ganz toller Spieler. Freust du dich auch auf so ein Duell?
Ja, natürlich. Das glaube ich, alle die Spieler, die bei EM dabei ist, freut sich auf gute Duellen und große Spiele und gegen Weltklasse-Spieler zu spielen. Deswegen sind wir hier und ja, ich auch.
Viel Spaß dabei, Dankeschön.
Vielen Dank.